Ja, ich möchte heute gerne etwas predigen, was ein bisschen aus der Reihe, die wir haben, dieses Jahr herausfällt, aber vielleicht auch nicht hört selbst. Es ist etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat, seitdem ich einen bestimmten Aufsatz gelesen habe, aus dem ich dann auch etwas zitieren werde. Wisst ihr, dass es mindestens 2 Bekehrungen gibt im Leben? Luther sagt es noch krasser. Luther sagt, unser Leben soll eine tägliche Umkehr, eine tägliche Buße, eine tägliche Bekehrung sein. Wir sollen uns jeden Tag bekehren. Jeden Tag. Gut, ich finde, wenn man sagt jeden Tag, dann könnte das etwas inflationär werden. Und man könnte in Gefahr kommen, die Tragweite dessen nicht mehr so zu merken. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns nicht nur einmal bekehren müssen, sondern öfter. Weil die erste Bekehrung oft nicht tief genug geht. Und wir auch immer wieder hinter das zurückgehen, was wir mal versprochen haben. Oder es vielleicht überhaupt noch nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Oder dass wir irgendwo stecken geblieben sind auf unserem Weg mit Jesus. Oder dass wir eben wieder zurückgegangen sind. Die meisten von uns werden die Redewendung vom sogenannten wiedergeborenen Christen kennen. Dann spricht man, ja, ist der denn wiedergeboren? Es gibt Leute, die fragen so. Ja, der ist wiedergeboren. Was meinen wir damit? Wir meinen damit einen Menschen, der sich einmal für Jesus entschieden hat, der sich einmal bekehrt hat, der einmal Jesus in sein Herz gelassen hat. Je nachdem gibt es unterschiedliche Ausdrücke dafür, der einmal, dass sein Vertrauen Jesus ausgesprochen hat. Je nachdem, in welchem kirchlichen Kontext man sich bewegt, hat man einen unterschiedlichen Ausdruck dafür. Aber wir wissen dann schon eigentlich, was gemeint ist damit. Erstaunlicherweise gibt es in den USA ganz, ganz viele sogenannte wiedergeborene Christen. Wenn wir uns aber die Politik des Landes USA anschauen oder das, wie es eben in den USA so zugeht, kommt mir immer die Frage, oh Mann, da sind so viele sogenannte wiedergeborene Christen. Komisch, ich krieg da manches nicht so zusammen. Genauso gibt es einige afrikanische Länder, die haben sogar wiedergeborene Regierungschefs und trotzdem ist es auch nicht so toll in diesen Ländern. Aber ich meine, wir müssen ja gar nicht so weit weggucken in einen anderen Kontinent. Wir brauchen ja nur zu uns selber gucken, in die eigene Gemeinde, die ja wie andere freie Gemeinden größtenteils aus sogenannten wiedergeborenen Christen besteht. Aber da gibt's ja auch alles Mögliche, was wir eigentlich denken, was da nicht sein sollte. Da gibt es üble Nachrede, da gibt es Zank und Streit, da gibt es Beleidigtsein, da gibt es Grollen, da gibt es Rebellion, da gibt es Rückzug. Da gibt es das, dass ab und zu mal was wegkommt und alles Mögliche. Aber lasst uns mal in die Bibel schauen. Und ich möchte das am Beispiel des Petrus tun, denn das ist so der Jünger, von dem wir das meiste wissen. In Lukas 5 lesen wir von seiner Bekehrung. Ich würde jetzt sagen, von seiner ersten Bekehrung. Wir kennen diese Geschichte. Das ist eine sehr bekannte Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Petrus ist an seinem Arbeitsplatz. Er ist Fischer. Er flickt die Netze von der letzten Nacht. Sie haben nichts gefangen. Jesus kommt vorbei mit ganz vielen Menschen und Jesus braucht eine Kanzel, weil die Menschen ihn fast bedrängen und erdrücken. Die wollen alle von ihm hören. Und Jesus nimmt einfach das Boot des Petrus, also er fragt nicht groß, sondern nimmt das Boot des Petrus, nimmt dieses Boot als Kanzel, fährt raus auf den See. Petrus ist dabei. Er predigt, Petrus hört zu. Das wird aber alles gar nicht so berichtet, das können wir einfach nur denken. Dann sagt er dem Petrus, hey, fahr doch mal da hinten auf den See und werf das Netz zu der Seite des Sees ins Wasser. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich es tun. Sie fangen ganz, ganz viele Fische. Petrus ist überwältigt von dieser Situation und von diesem Mann, der Jesus heißt, und er erschrocken sagt er, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus antwortet direkt nicht auf diesen Satz, sondern er sagt, komm, folge mir, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und Petrus folgt ihm. Petrus ist angesprochen von diesem Jesus. Er hat gemerkt, dass er offensichtlich nicht nur einem Menschen begegnet ist, sondern er ahnt, dass er in Jesus Gott begegnet ist. Er ist im Herzen berührt, er erkennt seine Sünde und er folgt ihm nach. Solche Geschichten kennen wir auch von den anderen Jüngern. Dramatisch oder weniger dramatisch. Andreas, sein Bruder, war von Johannes dem Täufer auf Jesus hingewiesen worden und folgt ihm dann, hat auch etwas gespürt, ist berührt, so berührt, dass er gleich zu seinem Bruder Petrus läuft und ihm sagt, wir haben den Messias gefunden. Wir wissen nicht genau, was vorher und was nachher ist. Wahrscheinlich ist das vor der Geschichte am See. Das heißt, Petrus hatte schon mal eine Begegnung mit Jesus. Aber eben auch, da sind Leute berührt, berührt von Jesus. Im Inneren betroffen. So haben die meisten von uns es auch irgendwann in seinem Leben erlebt. Jesus ist uns begegnet. Vielleicht hatten wir eine Not und jemand hat für uns gebetet und wir sind Gott begegnet. Vielleicht haben wir nach dem Sinn des Lebens gefragt, so war es bei mir als Jugendliche. Ich habe gedacht, das kann doch nicht alles sein, was meine Umgebung mir vorlebt, da muss doch mehr sein. Und dann habe ich nach den Menschen gesucht, die ihn kennen, beziehungsweise es ist mir auch jemand begegnet, der ihn kannte. Und dann habe ich mich bekehrt. Oder es gibt andere Menschen, die waren krank, es hat jemand für sie gebetet und sie sind gesund geworden. Oder jemand hat die Bibel gelesen und hat gemerkt, dieser Jesus, das ist schon eigentlich erstaunlich, was er so sagt. Und sie haben sich dann gefragt, eigentlich gibt es auch nur drei Möglichkeiten. Entweder der ist ein Spinner und er ist verrückt, weil das, was er für sich behauptet, das kann doch gar nicht stimmen. Das ist doch irgendwie, ja, wie nicht unter normalen Menschen. Oder er ist ein Hochstapler oder es muss stimmen. Und wenn sie dann weiterlesen und merken, was diesen Menschen charakterlich ausmacht, dann merken sie, also ein Hochstapler kann der eigentlich nicht sein, verrückt ist der auch nicht, also muss es stimmen. Und irgendwann sind wir Jesus begegnet. Wir haben ihn erkannt, er hat uns berührt, wir haben uns bekehrt, wir haben uns ihm angeschlossen, wir sind seine Jünger geworden und wir haben unser Leben ihm anvertraut. Wenn wir dann die Evangelien weiterlesen, stellen wir allerdings fest, dass die Jünger charakterlich durch ihre Bekehrung auch nicht besonders besser geworden sind. Da gibt es Streit um die besten Plätze im Himmel. Die unterhalten sich und das ist noch in der Leidensphase von Jesus. Also das ist wirklich so kurz vorm Ende, wo sie eigentlich sich vorbereiten sollten. Und dann sind sie auf dem Weg und sagen, streiten miteinander, wer denn wohl rechts und links von ihm sitzen könnte im Himmel. Oder dann gibt es auch die Mutter des einen oder der beiden Jünger und fragt Jesus dann auch, können denn meine Söhne nicht rechts und links und so, wie wäre denn das? Das ist doch eigentlich ganz schön. Also so, wer ist der Erste? Oder es gibt die Szene, wo Jesus sein Leiden ankündigt und Petrus sagt, nein, das kann doch überhaupt nicht sein, das darf nicht sein, das will ich nicht. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan, denn das, was du sagst, das ist eben nicht das, was von Gott ist. Petrus will den Weg, den Jesus gehen muss, nicht akzeptieren. Oder dann sind sie kurz davor, wegzugehen von ihm in Johannes 6, weil er etwas sehr Herausforderndes predigt. Sie bleiben dann letztlich doch bei ihm, aber sie sind sehr auf der Kippe, ob sie denn jetzt noch mitgehen sollen. Und etliche Jünger, es gibt ja mehr als 12, sind wohl auch weggegangen. Später wissen wir, Judas verrät den Petrus, in Jesus, und Petrus verleugnet ihn. Also es ist wirklich nicht so toll, was wir da lesen. Aber ich meine, das tun wir ja auch als Christen. Ich meine, das gibt es ja alles bei uns auch. Auch wir wollen oft die besten Plätze haben. Auch wir verleugnen ihn hier und da, wenn es etwas schwierig ist, sich zu ihm zu bekennen im Alltag. Auch wir haben Probleme hier und da mit ihm, wenn er etwas anders tut, als wir es uns gewünscht haben. Obwohl die meisten von uns sich bekehrt haben, gibt es verbitterte Menschen, auch unter uns. Es gibt Menschen, die über ihre Verletzungen nicht hinwegkommen. Es gibt Menschen, die schlecht über andere reden und so weiter. Das gibt es alles auch unter uns. Und dann lesen wir Lukas 22, Vers 32, etwas sehr Interessantes. Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich dann einmal bekehrt hast, stärke deine Brüder. Ist doch erstaunlich. Petrus hatte sich doch bekehrt. Petrus ist doch mit Jesus gegangen. Wenn du dich dann einmal bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Was ist das? Ja, hat er sich jetzt bekehrt oder nicht? Und wenn wir dann noch weiterlesen, Johannes 21, entdecken wir das, was ich als zweite Bekehrung nennen würde und als das bezeichnen würde, von dem Jesus in Lukas 22 spricht, als er sagt, wenn du dich dann einmal bekehrt hast. Die Szene kennen wir auch, die meisten von uns kennen sie, sie sind wieder am See, Jesus ist gestorben, Jesus ist schon auferstanden, sie sind am See, sie fischen und sie haben wieder nichts gefangen. Plötzlich ist der Auferstandene bei ihnen. Sie erkennen ihn erst nicht, dann erkennen sie ihn doch. Typische Szene, Petrus ist mal wieder der Erste. Er springt in den See, schwimmt ihm entgegen, kann es nicht abwarten, bis die anderen dann auch ankommen. Vorher fangen sie dann noch auf das Wort dieses Menschen, der da am See stand, ganz viel Fische. Daraufhin erkennen sie, dass es Jesus ist. Und dann fragt Jesus den Petrus nach seiner Liebe dreimal. Liebst du mich? Es war ja das vorausgegangen, dass Petrus Jesus verleugnet hat, dass er wirklich sich weit entfernt hat innerlich, dass es ihm aber auch leid getan hatte. Und dann fragt Jesus ihn nach seiner Liebe. Und dreimal sagt er, ja, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Und dann sagt er Folgendes. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei jedem Mahl an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragt er ihn, Herr, was wird denn mit dem? Jesus antwortete, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht es dich an? Du aber folge mir nach. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, was in diesem kleinen Text drin steckt. Das steckt eine Menge drin. Aber der Kernsatz heißt, als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Also am Anfang bist du dahin gegangen, wo du hin wolltest, aber dann werde ich dich führen. Die Dimension des Märtyrertodes steckt natürlich auch drin und das sagt dann gleich der nächste Vers als Interpretation. Petrus wird auch gekreuzigt werden, er wird gekreuzigt werden um seines Glaubens, er wird verfolgt werden, er wird den Märtyrertod sterben, weil er zu diesem Jesus gehört und er wird auch ans Kreuz geschlagen. Aber ich glaube, es ist nicht nur das da drin, sondern es steckt auch eine Botschaft für uns da drin. Es gibt etwas, also ihm folgen aus eigener Kraft und ihm folgen in der Hingabe und in der Bereitschaft, dass er uns führen darf dahin, wo er uns hinhaben möchte und nicht, wo wir hingehen wollen. Das heißt nicht unbedingt, da komme ich aber auch gleich noch drauf, dass das fürchterlich ist für uns, dass wir da überhaupt nicht hinwollen, aber es gibt einen Unterschied von Hingabe. Und darum geht es. Und dann ist es ja so, er sagt ihm nochmal, er soll ihm folgen. Und als er dann schaut er zurück auf Johannes, auf den anderen Jünger und sagt, was ist denn mit dem? Und Jesus sagt, nee, komm, das soll dich nicht kümmern. Kümmer dich nur um dich. Du sollst mir folgen. Ich kümmere mich schon um den. Du folge mir. Was dein Nachbar macht, ist erstmal jetzt nicht wichtig. Hier geht es um eine tiefere Ebene von Bekehrung. Also nicht einmal bekehrt, immer bekehrt. Ja und nein. Es ist die Frage, wie tief es gehen darf. Hans Burb, das ist derjenige, von dem ich den Aufsatz gelesen habe, der mich dann nicht mehr losgelassen hat. Das ist ein alter geistlicher Vater, es ist ein, ich glaube, Palutinermönch in der charismatischen Erneuerung der katholischen Kirche in mittlerweile weit über 80. Er schreibt Folgendes: Die Apostel folgen Jesus, aber sie sind ihm noch nicht ganz hingegeben. Sie haben ihre eigenen Pläne, sie haben sogar eigene Pläne mit Jesus. Sie haben Haus und Boot verlassen, aber wollen Jesus für sich kassieren. Sie hatten ihre Pläne, Vertreibung der Römer, ein neues Reich, dann werden sie wohl Minister sein. Und die Frau der Zebedäus-Söhne bittet sogar, lass du, wenn du Herr Israels bist, meine Söhne rechts und links von dir sitzen. Und die anderen sind wütend vor Eifersucht, weil sie ja auch neben ihm sitzen wollen. Gott hat sie persönlich berührt, aber nun kommen solche Dinge auf. Sie lassen etwas zurück, weil sie auf Besseres hoffen. Sie wollen Jesus vor ihre Pläne spannen. Das wird sehr deutlich bei dieser Stelle, Matthäus 16, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit der Leidensvorhersage von Jesus, wo dann Petrus sagt, das verhüte Gott, das darf dir niemals passieren. Und Jesus sagt dann, hinweg von mir, du Satan. Und Hans Burb schreibt, wie oft benutzen wir sogar den Namen Gottes, um unsere eigenen egoistischen Absichten fromm zu bemänteln, damit das Ich nicht so sichtbar wird. Und das alles nach 3 Jahren mit Jesus, nach all den Wundern, nach all dem, was sie gehört haben, überall Egoismus. Das Ich steht im Mittelpunkt und verdrängt Gott. Die Apostel waren sicher betroffen vom Anruf Jesu, aber es ging nicht tief genug. Ihre Antwort war vorläufig. Und dann fragt er, wie ist das, was die Apostel erfahren haben bei uns persönlich? Wir sind wohl nicht anders. Wir sind angesprochen von Jesus, aber wie oft leben wir einen massiven Egoismus und wollen Gott ausnutzen für unsere Pläne? Wie oft sind wir enttäuscht, wenn er nicht genau das tut, was wir von ihm wollten, was wir erwartet haben, wenn er unsere Wünsche nicht erfüllt? Jedenfalls nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, wie wir gebetet haben. Geistliche Väter und Mütter der Kirchengeschichte unterscheiden zwischen der ersten und zweiten Bekehrung. Diese zweite Bekehrung ist nicht machbar. Sie ist Gnade. Die erste ist ja auch nicht machbar. Es ist etwas, was Jesus in uns bewirkt, wo er uns anspricht, und das können wir nicht machen. Wir können es auch nicht machen, dass ein Mensch Gott erfährt, ihm begegnet. Und diese zweite Bekehrung können wir auch nicht machen. Wir können uns aber verschließen oder offen sein dafür. Gott will uns seine Gnade schenken. Vor der ersten Umkehr sind wir meist gleichgültig gegenüber Gott und gegenüber der Sünde. Wir haben noch keine Entscheidung für Gott gefällt. Wir können Atheisten sein oder wir können an einen Gott als an ein höheres Wesen glauben, der aber mit unserem Leben doch nichts zu tun hat, um den wir uns auch nicht kümmern. Diese erste Umkehr ist dann ein persönliches Angesprochensein von Jesus, ein Angerührtsein, und wir begegnen ihm, wir geben uns ihm hin und er erhebt uns auf ein neues Plateau des Lebens. Wir sind ihm begegnet und wir leben nun mit ihm. Diese erste Bekehrung ist meistens eine Entscheidung in unserem Willen und in unserem Verstand. Wir haben ihn irgendwo erkannt und wir haben irgendwie gespürt, dass wir nicht so weiterleben sollten wie bisher und beginnen uns ein neues Leben zu führen und entscheiden uns für ihn. Und entscheiden uns auch, ihm dienen zu wollen. Wir wollen ihn anerkennen, wir wollen ihm dienen, wir wollen seine Gebote halten. Aber dieser erste Schritt ist oft noch nicht tief genug. Nach der ersten Umkehr ist oft noch ganz viel ich will, ich habe erkannt, ich habe erfahren. Ich will doch Jesus dienen und das ist ganz fromm. Und trotzdem ist das Ich sehr stark. Hans Bob sagt, in dieser Phase fassen wir dann viele Vorsätze. Ich will meinen Nachbarn, der so ist wie ein Kaktus, lieben. Und dann versuchen wir ihn zu lieben, aber wir schaffen es nicht. Und dann sagt er, es fällt uns so schwer, dann ehrlich zu sein und zu sagen, ich schaff das nicht. Herr, ich brauche dich, ich brauche das, dass du ihn liebst durch mich und ich stelle mich zur Verfügung, dass du ihn durch mich lieben kannst. Und es würde uns sehr schwer fallen, diese Ehrlichkeit, es dann ehrlich zuzugeben. Wir würden eher in Aktivitäten ausweichen, den Nachbarn meiden, sagen, ach, der will ja nicht. Oder die fernen Nächsten lieben, die so ganz weit weg sind. Lieber ein Opfer geben für die Menschen in der dritten Welt. Und diesen Nächsten, wo wir es nicht schaffen, ihn zu lieben, im eigenen Haus, den lassen wir dann beiseite und gehen ihm aus dem Weg und gestehen es uns nicht zu und auch nicht Gott, dass wir es nicht schaffen. Dass wir es nicht können, dass wir nicht so liebesfähig sind. Katharina von Siena, das ist eine Mystikerin aus dem 14. Jahrhundert, sagt, auf diesem Weg gibt es ein Gemisch von Gottesliebe und Eigenliebe. Auch ein Gemisch von Nächstenliebe und Eigenliebe. Es gehört eine große Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, um diese Dinge auseinanderzuhalten. Es ist schwer, Selbsterkenntnis zuzulassen. Man hat ja Erfahrungen gemacht mit Gott und man hat ja Erkenntnisse. Und da gibt es auch eine gewisse Selbstsicherheit, vielleicht sogar eine eingebildete Heiligkeit. Und da machen wir große Worte und wir wissen so viel und haben doch oft so viel Probleme mit Selbsterkenntnis. Das merken wir dann, wenn jemand uns mit etwas konfrontiert. Und dann schreibt sie auch, Menschen, die Jesus folgen, sind mitunter nicht offen für Kritik. Oft sind sie noch empfindlicher, wenn sie viel mit Jesus erfahren haben. Manchmal muss man jemand mit Samthandschuhen begegnen und dann noch 5 Jahre warten, bis man ganz klar sprechen kann. Ist hart, aber manche, denke ich, werden mit diesen Worten etwas anfangen können. Muss man sie mit Samthandschuhen anfassen und dann noch 5 Jahre warten, um irgendetwas wagen zu können? Nur Selbsterkenntnis ist die Grundvoraussetzung für Nachfolge Jesu. Tatsächlich. Selbsterkenntnis ist die Grundvoraussetzung der Nachfolge Jesu. denn dann kann er uns seine Gnade schenken. Er verurteilt uns ja nicht wegen unserer Sünden. Er verurteilt uns nicht, wenn wir sagen, ich habe es wieder nicht geschafft. Und es tut mir leid. Ich habe es verbaselt. Das ist ja das Tolle. Wenn ein Politiker einen Fehler gemacht hat, dann muss er sofort gehen. Das ist keine Gnade. Bei Gott gibt es Gnade. Das heißt, wir dürfen Fehler machen. Aber ich glaube, das andere ist so tief in uns, weil wir das ja auch ständig vor Augen geführt kriegen mit den Politikern, die dann gehen müssen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Weil eben wir eigentlich so ungnädig sind, so gnadenlos. Nur es, bei uns muss es nicht so sein. Wie wäre es schön, wenn wir einander es spiegeln könnten, wie wir uns gegenseitig das Leben manchmal schwer machen, um Vergebung bitten könnten und Gnade erfahren und Gnade geben. Wie schön wäre es und wie entspannend, Vergebung zu erlangen und Gnade und sich selbst erkennen zu dürfen und sagen zu dürfen, Herr, ich bin ein Sünder. Von Kopf bis Fuß bin ich ein Sünder. Und er dann sagt, und dir ist deine Sünde vergeben. Gnade. Gnade. Um ihm wirklich nachfolgen zu können, brauchen wir diese Umkehr. Und das ist die zweite Umkehr. Diese zweite Umkehr ist die Umkehr von mir weg zu Gott hin. Es ist ein Ja zu Gott, es ist ein Ja zu der Bereitschaft, Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Du kannst mich einbauen in dein Puzzle, wohin ich passe. Und du hast den Überblick, du darfst mich da einbauen. Herr, mach mit mir, was du willst, dein Wille soll in Erfüllung gehen. Ich möchte, dass du mit meinem Leben das machst, was du möchtest. Ich gebe dich, mich, dir. Jesus hat dieses Jahr in der Taufe gesprochen, öffentlich vor den anderen, und er hat es nochmal erneuert in Gethsemane, als er auch nicht wollte oder Mühe damit hatte, sich so geführt zu werden, wie Gott ihn führen wollte, nämlich in dieses Leiden hinein und an das Kreuz. Und er hat gebetet, Herr, wenn es geht, dann lass doch diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Lass es doch, mach's doch irgendwie anders. Und dann hat er gesagt, aber nicht wie du willst, sondern wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille soll geschehen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille soll geschehen. Und dann ging dieser Weg weiter. Und dieser Weg war seine Berufung. Diese zweite Umkehr ist eine Entscheidung zur Ganzhingabe. Und es ist der eigentliche Schritt in unserem Leben. Auch in die Freiheit. Der eigentliche Schritt, Nachfolger zu werden. Dieser Schritt wird mir nicht aufgezwungen, wie auch der erste nicht. Sondern Jesus fragt mich und wartet auf mein freies Ja. Aber in der Tat ist es so, dass wir unsere Berufung nur finden können, wenn wir diesen zweiten Schritt gegangen sind. Es ist auch so, dass diejenigen, die diesen zweiten Schritt gegangen sind, eigentlich nicht mehr von Gott loskommen. Egal was passiert. Da kommen wir nicht mehr von ihm los. Und das ist gut so. Und wir wollen uns dann auch nicht mehr von ihm trennen. Wir wollen nicht mehr ohne ihn. Denn wir gehören zu ihm. Wir gehören wirklich zu ihm. Mit Haut und Haaren. Manche Menschen sagen, ich kann mich Gott nicht mit Haut und Haaren hingeben. Denn vielleicht verlangt er dann etwas von mir, was ich nicht will. Manche denken, wenn ich mich mit Haut und Haaren Gott hingebe, dann schickt er mich womöglich noch in ein Kloster. Und da will ich wirklich nicht hin. Oder andere denken, wenn ich mich Gott hingebe, dann will er mich vielleicht irgendwo nach Indien schicken. Und da will ich auch nicht hin. Oder dann sagt er mir, verkaufe alles, was du hast, verkaufe dein schönes Häuschen und da hängt doch mein Herz dran und das will ich auch nicht. Und wir haben da vor irgendwas Angst. Ja. Gut, da gibt's dann auch kein Patentrezept. Wenn wir diese Angst haben, können wir ihn nur bitten, dass unser Vertrauen zu ihm wächst und dass er diese Angst nimmt. Ich hatte auch mal diese Angst. Ich hatte mir ein Pferd gekauft vor 20 Jahren. Und ich hatte es gerade. Und das war der Traum meines Lebens. Und ich habe gedacht, wenn ich mich Gott jetzt nochmal ganz neu hingebe, dann sagt er mir als erstes, verkauf dieses Pferd wieder, das steht dir nicht zu, das ist doch Luxus. Und ich habe Angst davor gehabt. Aber das hat er mir überhaupt nicht gesagt. Ich hatte das dann 10 Jahre, jetzt habe ich schon lange nicht mehr. Aber er hat es mir nicht genommen. Er hat mir dann gesagt, ich freue mich, wenn du dich daran freust. Galoppier doch mal los und empfinde dieses Glücksgefühl, wenn du auf dem Rücken des Pferdes sitzt. Und das war mir dann geschenkt, ein paar Jahre. Heute ist eine andere Zeit. Ja, aber das ist so etwas, was wachsen muss, wo wir Gott nur bitten können. Herr, gib mir diese enge Beziehung zu dir, dass ich weiß, du schickst mich nirgendwo hin, wo ich es absolut nicht aushalte. Und wenn wir die Leute fragen in den Klöstern, ich kenne jetzt einige, dann sagen sie, das ist meine Berufung. Und ich kenne so strahlende Mönche und Nonnen. Und wenn ich sie frage, ey, wieso seid ihr da? Ja, das ist mein Weg. Und dann strahlen sie mich an. Sagen, das ist meine Berufung. Und es ist super. Oder die Lena, die ihr teilweise noch kennt, die eine Zeit lang hier war, die Lena Klünter, die in Indien ist jetzt. Und sie ist glücklich dort. Und es war ihr Weg. Und es ist gut. Und ich muss nicht nach Indien gehen. Aber das ist so ein Vertrauen, was wachsen muss. Und es ist Gnade, wenn wir uns ihm hingeben können, wenn unser Herz mittut und wenn wir keine Angst mehr haben und dann haben wir auch Frieden und dann können wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich weiß, dass du mir jeden Schritt meines weiteren Lebens schenken wirst. Jesus will uns in diese tiefe Umkehr locken. Er will uns wirklich locken da hinein. Das gilt auch, ja, es hat auch Auswirkungen in der Weise, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Es kann sein, dass in einer Gemeinde viele Menschen sind, die nur diese erste Umkehr vollzogen haben, aber denken, sie hätten sich ihm schon vollständig hingegeben, aber dann eben doch sehr konzentriert sind auf sich selbst, auch andere auf sich konzentrieren, verletzbar sind und egoistisch. Und damit zerstören wir viel. Wenn es viele sind, wenn es meinetwegen die Mehrheit sind, dann stagniert eine Gruppe oder eine Gemeinde. Und dann sind wir eingeladen, uns zu überprüfen und auch seine Überprüfung zuzulassen und die Wahrheit zu erkennen. Wie ist es denn? Will ich wirklich Jesus nachfolgen? Oder gehe ich in die Gemeinde, weil es hier so schön kuschelig ist und so liebevoll und so warm und ich da ab und zu ein paar liebe Menschen finde, die sich mal meine Nöte anhören. Und wenn eine Gruppe zusammen ist, wo sich alle Jesus so hingegeben haben, dann wird es auf einmal ganz leicht und ganz einfach, das Miteinander. Dann genügt es, dass wir Gott gehören. Dann ist da Vergebung selbstverständlich. Dann ist da niemand mehr verbittert. Auch in so einer Gruppe verletzt man sich natürlich, weil wir so unterschiedlich sind und weil es jeden Tag wieder Missverständnisse gibt, weil wir so unterschiedliche Herkünfte haben und so unterschiedliches Empfinden, wie was zu laufen hat und wie was geht. Und dann verletzen wir uns, das tun wir. Aber wenn wir uns Jesus ganz hingegeben haben, dann halten wir daran nicht mehr fest, dann tragen wir auch nicht mehr nach, dann vergeben wir sofort. Dann können wir auch frei darüber reden und sagen so, das hat mich jetzt verletzt, aber es ist in Ordnung. Und ja, ich vergebe das. Dann müssen wir nicht mehr um die besten Plätze streiten. Dann wird Gott jedem seinen Platz geben. Sogar dann, wenn die Menschen, die dafür verantwortlich sind, diese Plätze irdisch zu vergeben, es noch nicht geschnallt haben, was denn der eigene Platz vielleicht ist. Und es gibt ganz viel Gelassenheit. Da ganz viel Gelassenheit und Vertrauen zu Gott, dass Gott es schon machen wird. Er wird es tun. Er wird sich dann durchsetzen, irgendwann. Auch wenn es ein bisschen länger dauert und in dieser Zeit, wo ich warten muss, wird er an mir arbeiten. Manchmal müssen wir ja länger warten, bis irgendjemand entdeckt, was in uns drin steckt. Und dann sind wir ungeduldig und denken, Mensch, also eigentlich, der müsste doch langsam mal gemerkt haben, dass ich berufen bin für das und das und das. Und können wir sagen, okay, Jesus, ist das in Ordnung? Ich bin jetzt hier und du bist da und das ist gut. Und du wirst schon irgendwann mich an den Platz setzen, den du für mich hast. Und so baut Gott sein Reich mit uns. Er hat ein wunderbares Bild von uns und von seiner Gemeinde und er wirkt in uns und durch uns. Es wäre schön, wenn wir dem etwas näher kämen. Und Jesus, das erbitte ich von dir, dass du uns die Gnade schenkst. Die Gnade, ja vielleicht auch immer wieder neu zu dir umzukehren und uns dir ganz zu geben, ganz zu schenken. Dir immer wieder neu zu sagen, Herr, du darfst mit mir machen, was du möchtest. Ich bin in deiner Hand und du bist der Chef. Und auch wenn wir das schon mal gesagt haben, passiert es ja auch immer wieder, dass wir wieder zurückfallen, dass wir uns wieder Dinge nehmen, die du uns nicht gegeben hast. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns an uns wirkst. Wirke du, Herr. Wirke du. Ja, und auch, ich habe vorhin gesagt, man kann es nicht machen, diese zweite Umkehr, aber wer sich das wünscht, wer sich wünscht, entweder Jesus sein Leben nochmal so neu zu geben oder sich wünscht, dem näher zu kommen, den bitte ich einfach aufzustehen und dann möchte ich nochmal beten, dass Gott diese Umkehr schenkt oder auch, dass wir es ihm schon sagen können. Herr, wir kommen zu dir. Du kennst jeden von uns. Du weißt, wo wir stehen in der Beziehung zu dir. Du weißt, wie tief unsere Umkehr war. Und ich bitte dich zuerst für die, die Angst haben, sich dir ganz hinzugeben, weil sie Angst haben, dass du ihnen etwas nehmen könntest, was ganz kostbar ist. Und was sie nicht vermissen möchten. und wo sie dir noch nicht vertrauen können. Vater, und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest. Vielleicht könnt ihr einfach in der Stille Gott eure Ängste sagen, wo ihr Angst habt, dass er euch etwas nehmen könnte. Vater, und wir bitten dich, dass Vertrauen in uns wächst. Das Vertrauen zu dir in uns wächst, dass wir dir so vertrauen können, dass wir uns dir überlassen können und wissen, du wirst nichts mit uns machen, was ganz fürchterlich wäre für uns, sondern du wirst uns immer die Kraft geben und die Freude daran, an dem, was du mit uns tun möchtest. Setze dieses tiefe Vertrauen in jeden von uns. Herr, und hier sind wir vor dir und wir geben uns dir hin. Mach mit uns, was du möchtest. Bau du dein Puzzle zusammen, sodass es passt und sodass es wunderbar aussieht. Und dass dein Reich gebaut wird und dein Name verherrlicht wird. Und deine Gemeinde zugerüstet wird als eine wunderbare Braut für dich, den Herrn und den König. Herr, wir lieben dich und wir wollen dir folgen. Amen.